zu sein an der Glaubenwanken Wirkungsstätte. Damit wir nicht im Glauben wanken, lässt du uns deine Treue sehen. Dein Wort zeigt deine Heilsgedanken und deutet uns das Weltgeschehen. Wenn wir auf deine Hände schauen, getrösten wir uns deiner Macht. Du schenkst in Dunkelheit Vertrauen und Lobgesänge in der Nacht. Ja, ihr Lieben, der Joe Fischle hat mich gebeten, zum Auftakt der Fastenzeit hier in der Gemeinde über das Thema Fasten zu predigen. Am letzten Sonntag wurde ja hier das Erntedankfest gefeiert. Man sieht noch die Spuren davon. Und jetzt kommt direkt nach Erntedank schon eine Fastenzeit. Spannend. Im Kirchenjahr, da gibt es zwei offizielle Fastenzeiten. Die eine Fastenzeit sind die 4 Wochen vor Weihnachten, die Adventszeit. Die andere Fastenzeit sind die 6 Wochen vor Ostern, die Passionszeit. Und diese beiden großen Fastenzeiten im Kirchenjahr, die haben den Sinn, dass sich die einzelnen Christen auf die beiden großen heilsgeschichtlichen Ereignisse vorbereiten, sodass sie diese heilsgeschichtlichen Ereignisse bewusst begehen können. Und es hat schon was, sich mal in der Stille, in der Konzentration, im Gebet auf Weihnachten bzw. auf Ostern vorzubereiten. Es ist spannend, in der Adventszeit mal innezuhalten, zu beten, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Der ewige Gott wird ein zeitlicher Mensch. Der ewige Gott verkleidet sich in unser armes Fleisch und Blut. Die Ewigkeit wird in der Zeit erfahrbar. Und es ist auch spannend, in der Passionszeit darüber nachzudenken und darüber zu beten, dass das Leid, dass der Schmerz und dass auch der Tod zum Leben dazugehört. Aber es ist auch spannend, darüber nachzudenken, dass dem Tod die Macht genommen ist und dass das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gekommen ist durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da hat etwas völlig Neues in dieser Welt begonnen. Und diese beiden Heilsereignisse, die werden in den Fastenzeiten des Kirchenjahres in der Stille und im Gebet konzentriert bedacht. Und das ist auch der Sinn einer Fastenzeit, um sich in der Stille und im Gebet darauf zu konzentrieren, was Gott tut. Was Gott tut. Und damit ist im Grunde genommen schon gesagt, worum es beim Fasten geht. In der Stille, im Gebet darüber nachdenken, sich auf das Wesentliche eines geistlichen Lebens zu konzentrieren, ohne sich mit den vielen Äußerlichkeiten zu beschäftigen. Beim Fasten, da gehört das Essen mit dazu, dass man darauf mal verzichtet oder natürlich auch auf liebgewordene Gewohnheiten. Also, Fasten, Fastenzeiten, eine gewisse Askese gehört zu einem geistlichen, zu einem christlichen Lebensstil ganz selbstverständlich mit dazu. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Wie wir das gerade vorhin auf dieser Karikatur gesehen haben, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Jesus sagt, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir's vergelten. Und Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge, in dem legt er die Bergpredigt aus, dazu geschrieben, Jesus setzt als selbstverständlich voraus, dass die Nachfolgenden die fromme Übung des Fastens halten. Und solche Übungen haben den einzigen Zweck, den Nachfolgenden für den ihm befohlenen Weg bereiter und freudiger zu machen. Bonhoeffer geht also davon aus, jeder Christ, der hat einen ihm befohlenen Weg, von Gott befohlen, verordnet. Und mein Weg ist ein anderer wie dein Weg. Und dein Weg ist ein anderer als mein Weg. Und die Übung des Fastens, die dient eben dazu, den Nachfolgenden für diesen Weg bereiter und freudiger zu machen. Ein Leben, das ganz ohne asketische Übung bleibt, das sich alle Wünsche des Fleisches gönnt, wird sich für den Dienst Christi schwer bereiten. Das war auch die Erfahrung von Bonhoeffer. Ein Leben, das ganz ohne asketische Übung bleibt, das alles mitnimmt, das sich alle Wünsche des Fleisches gönnt, wird sich für den Dienst Christi schwer bereiten. Also das Fasten und gehört zu einem christlichen Lebensstil selbstverständlich mit dazu. Sowohl Jesus sagte so, als auch Bonhoeffer hat es unterstrichen. Allerdings wurde das im Zuge der Reformation zumindest im evangelischen Lager vergessen. Das kommt erst wieder seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder in den letzten 20, 25 Jahren wieder ins Bewusstsein, diese geistliche Übung des Fastens. Und ich weiß noch, 2004 habe ich ja hier als Pastor damals angefangen und ich habe seit vielen Jahren meine geistliche Praxis, dass ich einmal zu einer Einkehrwoche und zu einer Fastenwoche in der Adventszeit ins Kloster gehe. Und das hatte ich auch bei meinen Vorstellungsgesprächen damals auch so gesagt. Und dann kam eben die Adventszeit 2004 und weiß noch, wie das damals im Bezirk, in der Leitung etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas komisch wahrgenommen wurde. Wo gehst du hin? Ich sagte, ins Kloster. Zu was? Zu einer Einkehrwoche? Hä? Zum, was noch? Zum Schweigen? Zum Fasten? Und dann kam das so rüber. Das ist doch katholisch. Wir machen so etwas nicht. Und von manchen werde ich bis heute mitleidig belächelt, wenn ich zu meiner Einkehrwoche fahre oder auch dazu einlade. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass wir über dieses Thema Fasten als Ausdruck eines christlichen Lebensstils jetzt auch hier miteinander nachdenken. Solche Übungen, so sagt Bonhoeffer, haben den einzigen Zweck, den Nachfolgenden für den ihm befohlenen Weg bereiter und freudiger zu machen. Und der mir befohlene Weg als Christ ist nicht immer leicht. Und da kann jeder von uns sein eigenes Lied davon singen. Der mir befohlene Weg als Christ ist nicht immer leicht. Und darum lernt ein Christ an den entscheidenden Stellen seines Lebens zu beten, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Gethsemane-Gebet von Jesus in der Gethsemane-Geschichte. Und deshalb ist Fasten ein Einüben in den Willen Gottes mit mir. Fasten ist ein Einüben in den Willen Gottes mit mir. Mein eigenes loszulassen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das kann man jetzt hier im Gottesdienst, in dieser Sonntagmorgens, wenn es uns allen gut geht, wenn nachher das Mittagessen auf uns wartet oder der Kaffee, da kann man das sehr schön denken und auch sehr schön hören. Aber wenn es dann darum geht, es zu buchstabieren, in der Krankheitszeit oder wenn der Arbeitsplatz wegbricht oder wenn es in der Familie kriselt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also wer fastet, der übt sich darin, den eigenen Willen loszulassen und sich Gott zu überlassen, weil Gott es eben besser weiß als ich selbst. Und darum kommen wir bei dem Thema Fasten nicht ohne das Fremdwort Askese aus. Askese vom griechischen Askesis, das bedeutet so viel wie Übung, schlicht und ergreifend Übung. Das Verb Askeo bedeutet so viel wie ich übe. Der Infinitiv Askein, etwas einüben, etwas ausüben, etwas betreiben. Und dabei geht es nicht darum, dass ich etwas einmal tue. Einmal kann man das ja schon immer mal was machen, einmal ist ja kein Mal. Sondern etwas beharrlich zu tun, sodass es zu einem Lebensstil wird. Sportler, die üben im Training, wie die Abläufe im Wettkampf gehen. Und es wird so lange verinnerlicht, bis man das im Kopf hat und bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und dass so ein Musikteam so mitreißend spielen kann, das kommt ja auch dadurch, dass sie das miteinander geübt haben. Die haben sich nicht erst heute Morgen hier getroffen. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Ich weiß nicht, ob es in der Schule jetzt noch üblich ist, dass man es einmal eins auswendig lernt. Wir haben ja eine Reihe Lehrer hier, wird es heute noch gebimst. Das einmal eins, dass das die Kinder aufsagen können. Es muss eingeübt werden. Und das meint Askeo. Etwas beharrlich üben, betreiben, dass ich es in der geforderten Situation abrufen kann. Wenn also Jesus sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, dann ist für ihn klar und auch für seine Jünger und für seine Nachfolger, sie üben sich darin. Das gehört zu einem christlichen Lebensstil dazu. Damit eben, wie das Bonhoeffer sagt, den Nachfolgenden für den ihm befohlenen Weg bereiter und freudiger gemacht wird. Und jetzt eine Situation, da kamen die Jünger des Johannes, also Johannes dem Täufer, zu ihm, zu Jesus und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Eine Situation, wie es sich damals bei Jesus ereignet hat. Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und dann macht Jesus deutlich, das Fasten im Alten Testament, das war so, wie das Johannes der Täufer betrieben hat, so wie das die Pharisäer betrieben haben, das war ein anderes Fasten als das, was Christen fasten. Und er macht es mit diesem Bild deutlich, niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Jesus sagt also, wenn ein Christ fastet, der fastet nochmal ganz anders, wie wenn ein Jude fastet. Im Judentum gehörte das Fasten selbstverständlich zu einem frommen Lebensstil dazu. Johannes der Täufer hat eben gefastet, er hat diesen asketischen Lebensstil gepflegt, die Pharisäer und auch ihre Jünger. Und Paulus, er sagt von sich selbst, dass er nach diesen jüdisch-pharisäischen Vorgaben untadelig gewesen sei. Und wie so ein untadeliger Pharisäer gelebt und gebetet hat, das wird deutlich im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, von denen Jesus erzählt. Die gehen beide in den Tempel, um zu beten. Und der Pharisäer, der betet so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Jüdisches Fasten, zweimal die Woche. Und auch von dem, was man so einnimmt, den Zehnten geben. Und wer also im Judentum als ein Tzaddik, als ein Gerechter gelten wollte, der hat es mit diesem frommen Lebensstil und mit seiner Fastenpraxis sehr ernst genommen. Und das hat man natürlich auch nach außen gezeigt. Guck mal her, wie ich aussehe durch meine Fasterei. Sie wollten bewundert werden. Und deshalb kommen im Judentum mehrere Aspekte des Fastens zum Vorschein. Einmal das Fasten, um sich auf ein heilsgeschichtliches Fest vorzubereiten. So ähnlich hat es ja dann auch die Kirche später aufgenommen mit den Fastenzeiten. Zum Beispiel beim großen Versöhnungstag wurde im Judentum gefastet. Yom Kippur, der wurde in dieser Woche gefeiert und ich habe mich auch gefreut, in den Nachrichten wurde das immer noch extra erwähnt, dass das ein Fastentag im Judentum ist. Am 10. Tag des 7. Monats wurde der Yom Kippur begangen und so heißt es dort, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darzubringen. Beim großen Versöhnungstag, da wurden alle Sünden des ganzen Volkes auf einen Bock, auf einen Sündenbock gelegt und dieser wurde dann in die Wüste geschickt und seinem Schicksal überlassen. So wurde sozusagen die Sünde aus dem Volk Israel weggeschoben oder weggebracht und man hat das als Ausdruck oder als Ausdruck dessen hat man gefastet. Ein zweiter Aspekt beim jüdischen Fasten als Zeichen der Buße und als Zeichen der Umkehr. Bei Jona lesen wir, als Jona anfing in die Stadt hineinzugehen, also in die Stadt Ninive, und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack der Buße an. Man hat also das Umdenken mit Fasten begleitet. Dann ein weiteres Fasten, um die Ernsthaftigkeit des eigenen Gebetes zu unterstreichen. Von David wird berichtet, er suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er über Nacht auf der Erde. Er hatte ja eine Affäre mit der Bathseba, die wurde schwanger und dann kam das Kind und das wurde dann schwer krank. Und David hat mit Gott gerungen um das Leben dieses Kindes und hat eben gefastet als Ausdruck seiner um sein Gebet zu unterstreichen, wie, dass es ihm ernst ist. Er lag über Nacht auf der Erde. Und dann kommen die Ältesten seines Hauses und wollen ihn aufrichten von der Erde. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am siebten Tag aber starb das Kind. Auch eine Fastenerfahrung. Man will von Gott etwas, bei Gott etwas erreichen. Man versucht Gott sozusagen zu zwingen mit einem Art Hungerstreik. Am siebten Tage starb das Kind. Auch eine Erfahrung. Dann auch aus der Davidsgeschichte: Fasten als Zeichen der Trauer. Sie nahmen ihre Gebeine, also die Gebeine von Saul und von Jonathan, und begruben sie unter dem Tamariskenbaum zu Jabesch und fasteten 7 Tage. Und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch Schwert gefallen waren. Also Saul, der erste König Israels, sein Sohn Jonathan, der enge Freund von David, sind im Kampf umgekommen. Und jetzt wird als Zeichen der Trauer gefastet. Es gibt traurige Situationen, da verschlägt es einem eh den Appetit, da hat man sowieso keinen Hunger. Dann ein weiterer Aspekt: Fasten vor großen Entscheidungen, in denen das Volk oder auch der Einzelne von Gott abhängig war. Nochmal diese Geschichte mit dem Kind, das bei David stirbt. Denn nachdem das Kind gestorben ist, dann steht er auf und isst. Und David sagt: Als das Kind noch lebte, fastete ich und weinte, denn ich dachte, wer weiß, ob mir der Herr nicht gnädig wird und das Kind am Leben bleibt. Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir zurück. Und dann noch Fasten als Zeichen echter Buße. Als Ahab diese Worte hörte, also der König Ahab, der Elia hat ihm Gericht angekündigt, zerriss er seine Kleider und legte den Sack um seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. Er hat sich plötzlich gemerkt, durch das Wort Gottes, was der Prophet Elia ihm gesagt hat, dass er sich mit seinem ganzen Volk auf einer abschüssigen Bahn befindet. Es war ihm nicht bewusst. Und jetzt wird ihm das klar. Und jetzt kehrt er um. Und dann noch der Aspekt, wo dann das jüdische Fasten das christliche Fasten berührt. Fasten als Ausdruck einer intensiven, ungestörten Gemeinschaft mit Gott. Von Mose wird berichtet, als er das Gesetz Gottes am Sinai empfangen hat. Mose war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. 40 Tage, 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Und dann diese Erfahrung: Da kann ich auf alles andere verzichten in der Gegenwart Gottes. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte, also die 10 Gebote. Und später sagt Mose: Als ich auf den Berg gegangen war, die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch schloss, und die 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg blieb und kein Brot aß und kein Wasser trank, Da fasste ich beide Tafeln und warf sie aus meinen Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Wer die Bibel kennt, der weiß, das Volk Israel, das hat sich einen eigenen Gott gemacht. Ein goldenes Kalb. Die waren auch religiös. Die haben ordentlich gefeiert. Und sie haben gegessen und getrunken und da ging wirklich was ab. Mose dagegen, er war allein auf dem Berg, in der Gegenwart Gottes, unten das Volk Gottes. Und dann kommt er eben mit den beiden Tafeln, warf sie aus seinen Händen, zerbrach sie vor den Augen des Volkes und fiel nieder vor dem Herrn wie das erste Mal 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser, um all eurer Sünde willen, die ihr getan hattet, als ihr solches Unrecht tatet vor dem Herrn, um ihn zu erzürnen. Sie waren also durchaus religiös, die Israeliten. Aber sie haben ihren eigenen Gott vergessen. Wenn also ein frommer Jude zweimal in der Woche gefastet hat, dann hatte er immer einen Grund für sein Fasten. Einmal seine Sünden loszuwerden, seine Buße, seine Umkehr zu unterstreichen, als Ausdruck der Trauer, als Ausdruck, um von Gott eine Entscheidung zu bekommen, als Ausdruck der Sehnsucht nach einer vertieften Gemeinschaft mit Gott. Ich sage es noch anders. Im Judentum, da hat sich beim Fasten der fromme Mensch hingestellt, um Gott sozusagen auf seine Seite zu holen, um Gott auf seine Seite zu ziehen, um Gott zu beeindrucken. Ja, vielleicht durch eine Art Hungerstreik etwas bei Gott durchzusetzen, etwas von Gott zu erzwingen. Und der Prophet Jesaja hat deshalb im Auftrag Gottes manche Fastenpraxis in Israel kritisch beurteilt. Er bekommt von Gott den Auftrag, rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Klar, sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, natürlich, klar. Als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Also in Ernsthaftigkeit fällt es da nicht. Und sie fragen, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und betrügt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr tut, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. So muss der Prophet Jesaja dem Volk Israel in seiner Fastenpraxis sagen. Ihr fastet doch nur, um euch selbst zu gefallen. Wenn euer Fasten nur so eine geistliche Übung ist, wie wenn einer mal mal ins Fitnessstudio geht, ein paar Klimmzüge macht und sagt, so, jetzt bin ich fit. Was soll das? Wenn sich euer Lebensstil nicht ändert, könnt ihr es gerade vergessen. Und jetzt kommen die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu Jesus und fragen ihn, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Sie sehen bei Jesus und seinen Jüngern einen völlig anderen Lebensstil. Und für sie ist klar, wer es mit Gott ernst nimmt, bei dem muss ich es auch im Lebensstil zeigen. Aber dabei denken sie im Stillen über Jesus, siehe, wie ist dieser Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Sünder und der Zöllner. Also da ist es tatsächlich nochmal ein anderes Fasten im Hintergrund. Was ist christliches Fasten? Das ist jetzt die große Frage. Bevor Jesus anfing, öffentlich zu wirken, hatte er eine 40-tägige Fastenzeit. Schauen wir uns diese Geschichte noch an. Matthäus 4, da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Was geht dieser Geschichte voraus? Voraus geht dieser Geschichte in Matthäus 3, wo Jesus am Jordan getauft wird. Und jetzt kommt diese Geschichte, diese sogenannte Versuchungsgeschichte, in der der Teufel eine Rolle spielt, unmittelbar auf diese Taufgeschichte. Was wird einem Menschen in der Taufe zugesprochen? Was wird Jesus in der Taufe zugesprochen? In der Taufe wird Jesus zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also das wird in der Taufe einem Menschen von Gott her zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dem ich Wohlgefallen habe. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das bedeutet, in der Taufe spricht Gott aus der Ewigkeit in die Raumzeitwelt eines Menschen hinein und spricht ihm seine göttliche Identität zu. In der Taufe, da bekennt sich der Vater im Himmel zu einem Menschen. Taufe ist also kein Bekenntnis des Menschen zu Gott, sondern das Bekenntnis Gottes zu einem Menschen. Du bist mein, du gehörst mir. Ich sage es nur anders. In der Taufe spricht Gott einem Menschen sein wahres Selbst zu, seine göttliche Identität. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dem ich Wohlgefallen habe. Und dann kommt der Geist, der Heilige Geist, wie eine Taube auf Jesus. Und kaum hat er den Geist empfangen, da heißt es, da wurde Jesus vom Geist, vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht werde. Zwei Akteure, der Geist Gottes und auf der anderen Seite der Teufel. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Nach 40 Tagen in der Gegenwart Gottes melden sich plötzlich auch wieder die irdischen Bedürfnisse. Und bei den irdischen Bedürfnissen, da setzt der Satan an. Bei den irdischen Bedürfnissen, da setzt der Satan an. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn? Hast du eine göttliche Identität? Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Mit anderen Worten, befriedige mit Gottes Hilfe deine irdischen Bedürfnisse. Befriedige mit Gottes Hilfe deine irdischen Bedürfnisse. Die große Versuchung, mit Gottes Hilfe die irdischen Bedürfnisse zu befriedigen. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wovon lebt der Mensch? Das ist die große Frage. Wovon lebt der Mensch? Wovon lebst du? Wovon lebe ich? Befriedige mit Gottes Hilfe deine menschlichen Bedürfnisse. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich sage es noch anders. Der Mensch lebt nicht davon, dass alle seine irdischen Bedürfnisse gestillt sind. Und wer das mal einfach so erleben will, ich mache ja noch nebenher doch noch eine ganze Reihe Freizeiten, und ich habe das auch hier, wo ich noch im Dienst war, schon ab und zu so erwähnt. Bei einer Freizeit, da können die Bibelarbeiten noch so toll sein und inspirierend. Wenn's Essen nicht stimmt, dann kannst du die ganze Freizeit kicken. Dann kannst du die ganze Freizeit kicken. Die Bibelarbeiten, die können noch so toll sein. Das geistliche Programm, ich gebe mir da immer viel Mühe fürs geistliche Programm. Aber wenn es in der Küche nicht hinhaut, da hast du keine Chance dagegen. Der Mensch lebt nicht davon, dass die irdischen Bedürfnisse gestillt sind. Und das mal wirklich zu buchstabieren, ist mal eine Fastenzeit ganz interessant. Und als ich zum ersten Mal so eine Fastenwoche erlebt habe, da habe ich hinterher wirklich gestaunt: Du lebst ja noch. Nach einer Woche ohne Spätzle, ohne Soße, ohne Fleisch, und es geht dir gut, sehr gut sogar. War für mich damals eine existenzielle Erfahrung. Der geistliche Mensch lebt vom Wort Gottes. Dem stimmen wir natürlich wahrscheinlich jetzt hier in unserer Situation alle zu. Aber das mal wirklich zu buchstabieren, und das mal wirklich existenziell durch Verzicht zu praktizieren, durch Verzicht zu erleben, das sind nochmal zwei Paar Schuhe. Eine zweite Erkenntnis, die aus dem christlichen Fasten kommt: Du wirst sensibel für die Stimme des Versuchers. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? Hast du eine göttliche Identität? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91. Der Versucher kommt sogar mit dem Wort Gottes daher. Und da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die Urversuchung des Teufels ist, dass er mit dem Wort Gottes kommt. Sollte Gott gesagt haben, so kennen wir aus der Urgeschichte, Sündenfallsgeschichte, sollte Gott gesagt haben, er kommt mit dem Wort Gottes daher, zitiert Gott. Also der Böse, der Teufel, kommt dem Menschen nicht plump mit Hörnern, mit Boxfuß, mit Schwefelgestank entgegen, sondern mit schmeichelnden, mit anspornenden, mit wohlwollenden, mit mutmachenden Worten und Fragen. Jesus redet von seinem Leiden, Jesus redet von seinem Sterben und sein wichtigster Jünger, der Petrus, was macht er? Der kommt und sagt zu ihm, das widerfahre dir nur nicht, dass du ins Kreuz gehst, dass du stirbst. Das widerfahre dir nur nicht. Und was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan. Also da kommt einer wohlwollend, wohlmeinend, mutmachend daher und es ist der Satan. Wer fastet, wird sensibel für die Stimme des Versuchers. Und kann die Stimme des Versuchers von der Stimme Gottes unterscheiden. Der Teufel frisst Kreide. Und noch eine dritte Erkenntnis, die aus dem christlichen Fasten kommt. Fasten befähigt, die Köder des Bösen nicht zu schlucken. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Der Teufel weiß eines, jeder Mensch ist käuflich. Jeder Mensch ist käuflich. Es muss nur genügend draufgelegt werden und dann knickt jeder ein. Jeder Mensch ist käuflich. Er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben. Alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Das bekommst du, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und jetzt ist eine Situation da. Alle Reiche dieser Welt, alle Macht, alle Herrlichkeit. Du kannst nur sagen, wie Jesus, wenn du verzichten gelernt hast, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Sonst fällst du auf den Satan rein, mit dem, was er dir alles bietet. Alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit. Und die drei Köder, mit denen jeder Mensch auf irgendeine Weise geködert werden kann, sind eben Geld, Macht und Sexualität. Und mit denen kommt der Böse, immer wieder. Und jeder hat so eine wunde Ecke, an der er verführbar ist. Und jetzt sagt Jesus ganz einfach, nein, weg mit dir, Satan. Er kann das nur sagen, weil er sich seiner Identität als Gottessohn, als Gotteskind bewusst ist. Und als solcher lebt er tatsächlich nicht vom Brot allein. Als solcher muss er keine spektakulären Wunder vollbringen. Als solcher kann er Nein sagen. Und Paulus schreibt an die Philipper von dieser herrlichen Freiheit eines Gotteskindes. Hört's einfach. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Fasten führt zu dieser inneren Freiheit. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und spätere handschriftliche Überlieferungen haben dann noch Christus dazu geschrieben. Das meint Paulus auf jeden Fall. Und zu dieser inneren Freiheit, da führt eine christliche Fastenpraxis. Und ich wünsche euch jetzt in dieser kommenden Fastenzeit, dass ihr diese innere Freiheit lebt und erlebt. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir leben nicht vom Brot allein, sondern nur von dem Wort, das aus deinem Mund kommt. Dein Wort leitet uns zum wahren Leben. Wo wir uns verirrt haben, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin der Weg. Wo wir nur das Ende und den Tod sehen, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wo wir von der Lüge umstrickt sind, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin die Wahrheit. Wo wir unseren Lebensdurst an allen möglichen Quellen stillen wollen, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin das Wasser des Lebens. Wo wir unseren Lebenshunger mit allerlei zu stillen suchen, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin das Brot des Lebens. Wo wir uns an die vielen Angebote dieser Welt verlieren, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin der gute Hirte. Wo wir uns im Dunkeln verirrt haben, rufst du uns durch dein Wort: Ich bin das Licht der Welt. Herr, wir bitten dich, hilf uns auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens in allen unseren Lebenslagen und in allen unseren Lebensfragen zu schauen. Hilf uns, an dem Platz, an den du uns gestellt hast, zu erfahren: Wer dir vertraut, der kommt nicht zu kurz. Du weißt, wo wir heute Morgen hergekommen sind und wohin wir nachher auch wieder zurückgehen. Du kennst die Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Die Menschen in unseren Familien, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in den Schulen. Wir bitten dich besonders auch für diejenigen, die Verantwortung tragen in der Politik, in der ganzen weiten Welt, bis hinein in unseren Ort. Gib ihnen die Kraft und den Mut, sich ganz neu auf dich zu konzentrieren und auf dein Wort zu hören. Und wir bitten dich besonders auch für dein Volk Israel, das von allen Seiten bedroht ist. Du weißt um das Ultimatum, das heute im Gazastreifen aufhört. Du weißt um dein Volk Israel, das in ständiger Angst leben muss. Und du weißt auch um die Kriegsgefahr, die über für die ganze Welt besteht. Herr, erbarme du dich. Und du weißt auch noch um all die anderen Dinge, die uns bewegen, für die beten wir jetzt mit den Worten, mit denen du uns beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.